Wir nehmen wieder Platz und ich möchte uns jetzt den Predigttext für die heutige Predigt lesen. Er steht im 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17. Ich lese es aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und noch etwas, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihr Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Ich möchte noch einmal für die Predigt und unseren Pastor Thomas Liedmeier beten. Ja, dann sind wir noch enger beisammen. Lieber Herr Jesus, ja, wir danken dir für dieses Wort, das uns auch herausfordert. Wir danken dir für deine Gegenwart und bitten jetzt um Vollmacht für Thomas, dass du ihn segnest, dass du durch ihn sprichst, und mach unsere Herzen auf, damit wir es verstehen und damit wir hier etwas mitnehmen für unser Leben, das unser Leben prägt, unser Leben verändert, und wir freuen uns auf deine Gegenwart und auf dein Wort. Amen.
Amen. Dankeschön. Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich habe da was mitgebracht heute aus dem Keller, aus der Werkzeugkiste. Da liegt noch was. Ihr wisst, was das ist? Ja, eine Türklinke. In manchen Gegenden heißt es Türfalle. Johann Christoph Blumhardt ist vielleicht einigen ein Begriff, ein großer Prediger aus der Vergangenheit. Der hat, habe ich ein altes Andachtsbuch gefunden, und dann hat er dort zu diesem Vers geschrieben, suche Frieden und jage ihm nach. Der Friede hat immer schon die Türfalle in der Hand. Und wozu? Um wegzugehen, um sich ja praktisch, um zu flüchten. Er ist immer auf der Flucht, der Friede. Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht, dass der Friede flüchtig ist? Wir haben vor kurzem eine Online-Befragung gemacht hier in der Gemeinde, weil wir wussten, wir möchten eine Themenreihe machen über Beziehungen, und hatten dann dort auch Fragen gestellt, eben was einfach für Themen auch euch wichtig sind. Und sehr, sehr viele, das war also das, was eigentlich so die meisten auch genannt haben, war Umgang mit Streit und Konflikten. Jemand hat es dann so ausgedrückt, ich möchte eine gute, offene Streitkultur entwickeln, sei es in Familie, Ehe, mit Freunden oder in der Gemeinde. Ist doch gut, oder? Vielleicht fühlt sich jetzt jemand angesprochen von euch oder, ich weiß nicht, hast du das? Ne? Ja, ich finde es ein gutes Ziel. Und ihr habt es gehört, wir haben eine Predigtreihe, die heute beginnt. Und heute geht es um Frieden mit anderen. Am kommenden Sonntag Frieden mit Gott, dann Frieden mit uns selbst, mit mir. Ist auch nicht so selbstverständlich, dass ich mit mir immer im Reinen bin. Manchmal ist da ganz schön Zoff da innen drin. Und Frieden für andere. Also, dass wir selber auch Menschen sind, die als Friedensstifter in diese Welt hineingehen. Viele von uns kennen die Situation, dass ihnen der Friede wegläuft, denke ich, und dass sie ihm nachjagen und ihn suchen müssen. Und Konflikte, solche Konflikte, die wir eben nicht lösen können, die führen leider oft zum Krieg und damit zur Zerstörung von allem, was das Leben lebenswert macht. Also es gibt dann heiße Konflikte, das ist dann, wenn man sich ganz offen feindselig begegnet, so ganz unverhüllt und ohne jeden Respekt und dann auch ohne jede Regel. Das ist ja der Sinn von Kriegen, da gibt es keine Regel mehr, da es geht nur noch darum, den anderen zu vernichten. Und es gibt aber auch kalte Konflikte, die sind so verdeckt, feindselig, nicht offen, Stellungskriege, man hat sich eingegraben und irgendwo wird alles blockiert. Wenn ihr mal überlegt in eurem Leben, in eurer Arbeitsstelle oder in Teams oder vielleicht auch in euren Beziehungen, kennt ihr das vielleicht, offene, heiße Konflikte, kalte Konflikte. Was aber wichtiger ist, was ist das Gegenteil von Frieden? Unfriede, ja, das ist eine gute Antwort, finde ich auch. Man möchte vielleicht denken, Konflikte. Aber Konflikte sind nicht das Gegenteil von Frieden, sondern das Gegenteil von Friede ist Krieg. Und Krieg, das ist, entsteht aus entgleisten Konflikten. Wenn wir die Konflikte nicht lösen können, wenn sie eskalieren, sich weiterentwickeln, wenn wir sie in falscher Weise austragen, dann werden sie zum Krieg. Und am Krieg kann man nichts Gutes finden. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Krieg ist nur Zerstörung, lebensverachtend. Aber Konflikte, die können durchaus etwas Konstruktives und Gutes und Sinnvolles haben. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir eine positive Einstellung zu Konflikten bekommen. Ich muss zugeben, dass mir das persönlich auch gar nicht so leicht fällt, weil ich in meiner Herkunftsfamilie so viele Konflikte erlebt habe, die nicht gut ausgegangen sind. Also wo sehr viel Spannung war, wo ich gedacht habe, sowas möchte ich eigentlich auf gar keinen Fall erleben. Und deshalb möchte ich eigentlich lieber Konflikte vermeiden. Aber ich bin in einem Lernprozess jetzt seit 59 Jahren, wo ich auch lerne, dass man positiv mit Konflikten umgehen kann und dass es eine positive Sichtweise auch darauf gibt. Und da würde ich euch gerne mit hineingeben, mit dieser Aufgabe, wozu können Konflikte gut sein? Wäre mal gut, würdet euch selber mal so einen Zettel machen und das aufschreiben. Einige können sich das jetzt gar nicht vorstellen. Ich habe ein paar Punkte gesammelt. Es gibt noch viel mehr. Konflikte können Probleme bewusst machen. Ist ja klar, ne? Wenn ich einen Konflikt habe, merke ich mit jemandem, da ist irgendein Problem. Ist ja manchmal gut, dass man überhaupt erstmal erkennt, dass es da ist und dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Und dann, Konflikte machen das Leben auch interessanter, oder? Nein. Gar nicht. Konflikte fördern Kreativität. Man überlegt, wie komme ich da raus? Wie kann man das lösen? Was gibt es vielleicht wirklich für Lösungen? Nicht nur schwarz oder weiß, vielleicht gibt es auch gescheckt oder bunt. Konflikte führen, oder vielleicht müsste man sagen, können zu besseren Entscheidungen führen. Also ich finde, wir haben schon manche unterschiedliche Meinungen gehabt, auch zum Beispiel im Ältestenkreis oder in Teams, aber wir haben dadurch, dass wir sie konstruktiv gelöst haben, haben wir wirklich gemerkt, wir sind weitergekommen. Also wir haben bessere Lösungen gefunden, als die, die wir da bisher vor Augen hatten. Und Konflikte fördern die Persönlichkeitsentwicklung. Vorausgesetzt natürlich, sie führen nicht zum Krieg. Ne? Und vielleicht habe ich das auch noch mit dran. Ja genau, Konflikte können Spaß machen. Das ist jetzt sehr provokativ. Ich gebe es zu, auch gerade von mir. Wenn wir sie lösen können. Damit fordere ich mich jetzt selber auch heraus. Ich denke, gut gelöste Konflikte können ein Zentralschlüssel sein zum Frieden. Ich habe so einen Schlüssel, der schließt überall hier im Haus, und gut gelöste Konflikte. Allerdings tun wir uns schwer, diesen Schlüssel zu benutzen. Das muss ich zugeben und das erlebt ihr auch in eurem Alltag. Ich denke, eine wesentliche Ursache ist, weil wir Teil einer Welt sind, die den Frieden grundsätzlich verloren hat. Das ist einfach in dieser Welt so. Und die Ursache dafür ist, dass der Friede ist weggelaufen von uns, weil wir als Menschen von Gott weggelaufen sind. Weil Gott die Quelle allen Friedens ist. Konstruktive Lösungen von Konflikten, die zum Frieden führen, werden wir, so denke ich jedenfalls, nur finden, wenn wir den Erlöser Jesus Christus dabei an unserer Seite haben. Ich glaube, es gibt sehr viele auch konstruktive Ansätze, auch in der Welt, und wir können viel lernen, aber aus meiner Sicht, wenn wir wissen, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und mit dem wir Versöhnung brauchen, dann merken wir, wir brauchen diesen Gott an unserer Seite im Tiefsten, um wirklich Frieden in diese Welt hineinzubekommen. Wir kriegen sonst die Enden nicht zusammen, die zerschnitten sind. Wir kriegen es nicht zusammen. Aber dafür ist Jesus an das Kreuz gegangen und er verbindet uns, das sehen wir an diesem Zeichen Himmel und Erde, dass wir mit Gott versöhnt sein können und diese Enden kommen zusammen, aber auch zwischen uns, zwischen den Menschen, die ausgebreiteten Arme, die verbinden uns, können uns verbinden, auch wieder mit unseren Brüdern und Schwestern, mit unseren Mitmenschen. Das ist meine tiefste Überzeugung, das ist im Zentrum auch dieser Predigtreihe, dieser Themenreihe, dass wir wirklich davon ausgehen, dass Jesus der Schlüssel ist dafür, dass wir Frieden in diese Welt hineinbringen können und Konflikte konstruktiv lösen. Gott ist ein Gott des Friedens. Das finde ich auch sehr spannend. 7-mal im Neuen Testament wird Gott Gottes Friedens genannt. Es ist also sein innerstes Wesen. Gott ist ja in sich selbst auch sehr verschieden. Und gerade durch Verschiedenheit entstehen ja oft Konflikte. Zum Beispiel in der Ehe, der eine ist eben mehr so, der eine sagt, ich möchte gerne zu Hause bleiben und Kaffee trinken, der andere sagt, ich möchte gerne eine Wanderung machen oder mich mit Freunden treffen. Und schon ist der erste Konflikt da. Gott ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, so total verschieden und doch ist es ein Gott in sich tief verbunden und Gott schafft diesen Frieden, diese friedevolle Harmonie in sich, in dieser ganzen Verschiedenheit. Und sein innerstes Wesen ist Frieden und Harmonie. Und Friede heißt ja hebräisch Shalom, ist ein ganz tolles Wort. Das bedeutet heil sein oder ganz sein. Also Friede ist nicht nur ein Gefühl, sondern Friede ist tatsächlich eine Realität. Das hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. In der Bibel heißt es mal, wenn Friede und Gerechtigkeit sich küssen, ja, dann kommt erst, wie soll ich sagen, das Heil wirklich in diese Welt. Ich denke, Lisa, du hast am letzten Sonntag oder ihr habt uns damit hineingenommen, International Justice Mission, Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Das ist auch ein Teil des Friedens. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das muss zusammengehören. Dass die Waage wieder ausgeglichen ist, nicht nur sich zur einen Seite neigt, sondern dass es einen Ausgleich geschaffen wird. Und es bedeutet Heilsein in der Beziehung zu anderen, zu mir selbst, zu Gott und auch in dieser Welt. Und wir merken, das ist noch nicht, der Durchbruch in dieser Welt ist noch nicht sichtbar. Aber als gläubige Menschen wissen wir, dass Christus den Durchbruch geschaffen hat am Kreuz von Golgatha und dass von diesem Kreuz aus der Friede, der Shalom Gottes in diese Welt kommt, auch durch uns gläubige Menschen hindurch, hoffentlich. Und eines Tages wird Gott es vollenden. Dieser Vollendung gehen wir entgegen. Aber es hat schon angefangen. Und es soll auch weitergehen. Und wir, denke ich, als Christen sollten Spezialisten sein im Umgang mit Streit und Konflikten. Zu der Erkenntnis bin ich gekommen. Würde euch da gerne mitnehmen. Und wir sollten eine hohe Kompetenz darin haben, Konflikte zu lösen. Und nicht nur eine hohe Kompetenz darin haben, Konflikte zu erzeugen. Beziehungsweise kriegerische Konflikte. Ja, Konflikten können wir ja eh nicht ausweichen, das ist ganz normal. Ne? Und mit Jesus an unserer Seite können wir es machen. Manche kennen in der Bibel das Modell vom fünffältigen Dienst. Ihr wisst, es gibt so fünf nach Epheser 4, 11 bis 12, fünf so wichtige Dienste in der Gemeinde, der Apostel, Evangelisten, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich habe mir überlegt, was die wohl sagen würden zum Thema Frieden. Einfach mal so eine Kurzbotschaft. Was sagt der Apostel? Der sagt, bringt Frieden, bringt den Frieden in die Welt. Ihr seht es davor. Der Prophet sagt, macht bitte keinen faulen Frieden. Ne? Dass dann irgendwie so die Sachen unter den Teppich kehrt, sondern dann richtigen Frieden. Der Evangelist sagt natürlich, acht besonders auf den Frieden mit Gott. Und der Hirte, kann ich gut nachvollziehen, sagt bitte, achtet auf den Frieden untereinander in euren Beziehungen. Und der Lehrer, was sagt der? Er sagt, komm, lasst uns mal in die Bibel reinschauen, was die uns darüber sagt, wie man diesen Weg des Friedens zum Frieden hinfinden kann, geht biblische Schritte zum Frieden. Und genau solche biblischen Schritte möchte ich jetzt mit euch zusammen in unserem Predigttext entdecken. Das war die Brücke für mich, habt ihr gemerkt. Kommt ihr mit auf diese Entdeckungsreise? Die Bibel hat was zu sagen zu unserem praktischen Leben, auch zum Lösen von Konflikten und zum Schaffen von Frieden. Also, was möchte uns der Apostel Petrus vermitteln? Er sagt, suche Frieden und jage ihn nach. Suche Frieden mit deinen Mitmenschen. Und das Erste ist, achte auf eine positive Einstellung. Ich bin einfach nur durch den Predigttext, durch den Text durchgegangen. Da heißt es dann, Vers 8, und noch etwas möchte ich euch sagen. Das gilt für alle, also für jeden hier. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister, geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Für mich ist das eine positive Einstellung, oder? So fasse ich das zusammen. Das spricht eigentlich für sich selbst. Aber ich finde, das muss ich auch zugeben, ich bemühe mich um diese positive Einstellung, aber das kann auch immer wieder leicht kippen. Bei dir auch? Ab und zu, besonders wenn ich mich von jemandem angegriffen fühle, also wenn mir jemand dumm kommt, ne? Wie ich meine, dann kann das einfach kippen. Es gibt so viele Dinge, die das schnell kippen lassen können oder wo das Herzenstürchen zugeht. Und deshalb merke ich schon an diesem ersten Punkt, wo sich eigentlich schon alles entscheidet, damit ich mein Herz offen halten kann, brauche ich ja schon Jesus an meiner Seite. Ich merke schon, dass ich das alleine gar nicht schaffen kann. Ich brauche Gott. Ich brauche wirklich seine Hilfe. Schon an dem ersten Punkt. Sonst bleibe ich da hängen und dann brauche ich die anderen Punkte auch gar nicht mehr zu erzählen. Bei schönem Wetter ist das in der Regel kein Problem, aber wenn das Wetter schlecht wird, dann brauche ich wirklich Gottes Hilfe. Und deshalb treibt mich das auch wirklich ins Gebet und dass ich sage, ich muss beten, ich muss zu Gott gehen. Herr, hilf mir, mein Herz offen zu halten, auch in kritischen Situationen diese positive Einstellung zu bewahren. Den anderen nicht als Feind zu sehen. Und vielleicht brauche ich dafür tatsächlich einen Freund oder einen geistlichen Begleiter, der mir hilft, mit dem ich mal beten kann, austauschen kann, der sagt, hilf mir, dass ich das schaffe. Das Zweite, was Petrus sagt, verzichte auf Vergeltung. Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Finde ich total spannend. Ich habe eigentlich gelernt, wie du mir, so ich dir. Und vielleicht darf es auch noch ein bisschen mehr sein. Habt ihr vielleicht auch gelernt. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Amen? Nee. Ganz klar, diese Logik der Vergeltung führt zwangsläufig zum Krieg und zu Auseinandersetzungen, in der keine Regeln und keine Fairness mehr gelten. Aber das Wort Gottes sagt, brich aus dieser Logik der Vergeltung. Ich habe vor kurzem, ich habe es nicht ganz gesehen, aber einen Ausschnitt aus einem Film, Der Rosenkrieg. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Und da geht es um ein Ehepaar, das praktisch in einer Scheidungssituation steht. Und die Handlung erstreckt sich über mehrere Jahre und der Konflikt eskaliert immer mehr. Barbara Rose will die Scheidung. Eine gütliche Einigung bezüglich des gemeinsamen Hauses scheint jedoch unmöglich. Es kommt zu absurden Handlungen wie dem Zerstören der Einrichtung oder einer Verfolgungsjagd im eigenen Haus. Also die beiden schaukeln sich immer weiter auf. Ist richtig verrückt, aber die kriegen das hin, bis die Fetzen fliegen. Am Ende liegen Barbara und Oliver Rose sterbend in der Eingangshalle ihres Hauses, nachdem sie bei dem vorausgegangenen Kampf im Treppenhaus mit dem Kronleuchter abgestürzt sind. Also ich muss den Film mal sehen, ich habe das jetzt nur eine Beschreibung, ich habe diesen Ausschnitt gesehen. Und noch im Moment des Todes stößt Barbara die ausgestreckte Hand ihres Ehemannes weg. Also das ist so eine symmetrische Eskalation, nennt man das fachlich. Die geht immer so, und so geht es, wenn wir tatsächlich sagen, wir müssen immer alles vergelten. Gleiches mit Gleichem. Und Gottes Wort sagt, brich aus dieser Logik der Vergeltung aus, weigere dich, den anderen als Feind anzusehen und ihn so zu behandeln und halte dich auch weiterhin an meine Gebote, an die Regeln. Weil das ist ja das Wesen des Krieges, dass keine Regeln mehr gelten. Aber wir sind als Christen geschaffen dafür, dass wir unter Gottes Gebot laufen, immer. Und gerade auch im Konflikt. Und Petrus fügt dieser Herausforderung noch eine weitere hinzu. Drittens, segne den anderen. Es wird also immer besser. Vers 9, im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Bei Luther heißt es, segnet viel mehr. Also ihr selber sollt segnen. Nicht nur sagen, Herr, bitte segne ihn, sondern ich soll sagen, ich segne ihn. Vielleicht sollte man im Konflikt nicht direkt zu jemandem sagen, du, ich segne dich jetzt. Ich weiß nicht, ob das dann so gut kommt. Ne? Aber wenn du dann vor Gott bist und sagst, boah, Herr, ich segne jetzt XY, dann ist das gut. Also auf Vergeltung zu verzichten, finde ich schon eine ganz schöne Zumutung. Aber jetzt soll ich dem anderen auch noch Gutes wünschen. Und segnen heißt sogar auch Gutes tun. Was haltet ihr davon? Es ist Urgrund christlicher Nachfolgeethik, was Petrus hier uns sagt. Diese Haltung hat Jesus uns vorgelebt. Wir finden entsprechende Weisungen an die Jünger in der Bergpredigt und zum Beispiel auch im Brief des Paulus an die Römer in Kapitel 12. Da heißt es ab Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Shalom. Und dann Vers 20 geht es weiter, vielmehr, und das wird jetzt sehr praktisch, das habe ich jetzt gar nicht hier mit dabei, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, das ist praktischer Segen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also kann ich ihm doch ein bisschen... Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist Urgrund christlicher Nachfolgeethik. Lösend von Konflikten. Frieden schaffen, das ist krass. Und wir haben es nicht gewusst. Ne? Heute in der Losung steht genau das. 1. Petrus 3, hier am 28. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu ererben. Also das ist einfach ein göttliches Zusammentreffen. Bestätigt aber einen Eindruck, den ich wirklich im Vorfeld hatte, diese Themenreihe ist nicht einfach nur eine interessante Themenreihe, sondern ich und wir haben den Eindruck, dass es ein prophetischer Eindruck ist, dass Gott wirklich zu uns sagt, suche den Frieden und jage ihm nach, dass es eine gewisse Dringlichkeit auch hat, macht es. Es ist nicht nur eine gute Idee vom Pastor, das auch, aber vor allem ist es eine gute Idee von Gott. Und es ist sein Reden, es ist mehr als eine Idee, es ist wirklich dringlich. Es geht um Leben und Tod. Weil Krieg führt immer zum Tod. Aber wir wollen Frieden. Viertens, achte auf deine Worte. Also Petrus hat noch ein paar Pfeile im Köcher, ne? Pfeile der Liebe. Achte auf deine Worte. Vers 10, es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, und das geht nur im Frieden, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Deine Worte haben Macht. Sie haben Macht aufzubauen oder einzureißen, Frieden zu stiften oder Krieg und Verderben zu entfesseln. Also das merkt man einfach in einem Gespräch. Ich muss aber zugeben, ich habe auch manchmal Talent, ein Wort zu sagen, was nicht günstig ist. Und da reicht schon eine kurze Bemerkung. Und der andere ist, der Partner vielleicht ist dann verletzt. Und dann hat man richtig zu tun, um das wieder gerade zu rücken. Und deshalb achte auf deine Worte. Ich habe was sehr Spannendes gelesen von Viktor E. Frankl. Er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also der Reiz ist jetzt das, was mir vom anderen entgegenkommt. Meine Antwort ist die Reaktion. Und dazwischen ist ein Raum, auch eine Zeitspanne. Und in diesem Raum liegen unsere Freiheit und die Möglichkeit, unsere Antwort zu wählen. In unserer Antwort liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Und in diesem Raum und in dieser Antwort liegt auch die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden. Und manchmal rede ich schneller, als ich denke. Und das ist ungünstig. Gerade im Konflikt, da verengt sich ja der Blick. Ne? Wissen wir, die ganzen Hormone, die da ausgeschüttet werden und Stress und Adrenalin und so, dann kann man nicht mehr richtig denken und nicht mehr richtig gucken und dann nur noch agieren und immer drauf. Und dann ist es besser, wenn man dann sagt, okay, ich muss diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen vergrößern. Also wie wäre es erstmal durchatmen? Tut mir jetzt auch gerade gut. Vielleicht bis 10 zählen. Das ist echt schwer im Konflikt. Dann bis 5 vielleicht nur. Das Hirn einschalten. Echt alles wahnsinnig schwierig. 3 Fragen sind mir dazu eingefallen. Was will mir mein Gegenüber eigentlich jetzt sagen? Was will es mir eigentlich sagen, dadurch, dass es mir jetzt so dumm kommt? Was steckt denn eigentlich da für eine Not vielleicht dahinter? Oder ein Bedürfnis oder irgendwas, was ich erst mal erkennen müsste. Das zweite ist, was löst das eigentlich bei mir aus? Was löst das bei mir aus und was brauche ich eigentlich? Weil ich brauche das ja eigentlich gar nicht, dass ich dem einen reinwürge. Das löst es ja nicht. Was bräuchte ich jetzt? Und das dritte ist, was ist jetzt die angemessene Antwort, die Wahrheit der Situation? Was jetzt passt? Was ist die Antwort, die dem Frieden dient oder zumindest eine weitere Verschlechterung verhindert? Das ist ja auch schon manchmal was, dass es nicht noch schlimmer wird. Also wenn ich das alles überlege, dann braucht es schon eine Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Erweiter diesen Raum, nutz ihn. Daran zeigt sich deine Würde als Mensch nach Gottes Ebenbild, der auch handeln und entscheiden kann, nicht nur getrieben ist. Und Petrus geht noch weiter. 5. Entwickle Leidenschaft für den Frieden. Vers 11, von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er suche Frieden und jage ihm nach. Also wir haben gehört, der Friede ist flüchtig. Ganz schnell hat er sich aus dem Staub gemacht und ward nicht mehr gesehen. Wie kann man ihm nachjagen? Also mit einem müden Lächeln, ein paar trägen Bewegungen ist das einfach nicht getan, oder? Petrus sagt hier mit anderen Worten, wenn du Konflikte klären willst und sie lösen willst und so Frieden herbeiführen müsst, dann musst du dich richtig anstrengen und raus aus der Schlummerecke. Darfst du dich nicht mehr abfinden mit heißen oder kalten Konfliktsituationen. Zieh die Turnschuhe an und trainiere. Es braucht richtig viel Jüngerschaftstraining. Denn Konflikttraining im geistlichen Sinne, das ist auch Jüngerschaftstraining. So auch, wenn man sagt, okay, dieser Konflikt ist jetzt eine Herausforderung zur Jüngerschaft und keine Katastrophe, könnten wir uns auch mal sagen. 6. Petrus sagt, lasst euch nicht einschüchtern. Selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Auch wichtig. Es wird uns nicht immer gelingen, von unserer Seite alleine aus das zu lösen, Konflikte zu lösen oder zu verhindern, dass es doch schmerzhafte Auseinandersetzungen gibt oder Reaktionen. Jedenfalls nicht sofort. Wir werden heiße und kalte Konflikte aushalten müssen. Wir werden daran leiden, auch gerade, dass wir sagen, wir wollen den Kurs halten, eben nicht abgleiten in den kriegerischen, feindlichen Umgang miteinander und mit anderen Menschen. Und Petrus sagt, lasst euch nicht einschüchtern. Der Widerstand soll euch dazu herausfordern, weiter dem Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. der Feindschaft und dem Krieg Grenzen zu setzen. Und es ist schon auch wichtig an dieser Stelle zu sagen, es geht nicht darum, dass man dann auch immer alles akzeptiert. Weil es gibt ja auch Übergriffe, den Menschen ausgesetzt sind, wo es auch wichtig ist, mal eine Grenze zu setzen, sagen, so weit und nicht weiter. Dass man sich entweder dem Konflikt entzieht, dass man sich Schutz sucht, dass man irgendwo auch wirklich eine Grenze setzt. Das wollte ich bei diesem Punkt einfach auch noch mit einfügen. Und das siebte, hoffe auf Christus. Petrus sagt, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren in Vers 15. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt in dieser Predigt. Es ist nämlich wirklich nicht leicht, in der Beziehung zu meinen Mitmenschen den Frieden zu suchen und ihm sogar nachzujagen. Es ist wirklich herausfordernd, dieser ganze Weg. Warum soll ich mir so viel Mühe machen? Und die Antwort ist ganz klar, weil ich Hoffnung habe. Weil ich Hoffnung in mir trage. Weil Jesus, der Gott des Friedens in meinem Herzen wohnt und er mich ermutigt und mir hilft. Und nur so kann ich diesen Weg auch gehen. Aber so will ich ihn auch gehen. Bin eigentlich total begeistert davon, dass Frieden möglich ist mit Gottes Hilfe. Das glaube ich. Habe ich auch schon erlebt. Petrus sagt, der Friede kommt von oben, von Gott. In Jesus nimmt er Wohnung in unseren Herzen, dann fließt er weiter durch uns hindurch in unsere Beziehungen zu anderen Menschen, wenn wir als Jünger Jesu ihn suchen und ihm nachjagen. Jetzt schauen wir nochmal auf die sieben Punkte, so im Überblick. Guckt sie euch nochmal in Ruhe an. Da gibt es sicher noch andere Punkte, die auch wichtig sind, aber das sind die, die wir hier finden. Die sind schon genug, finde ich, für heute. Das ist auf jeden Fall, sind Elemente für einen Weg zum Frieden, der uns durch das Wort Gottes gelehrt wird. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was das Ziel dieser Predigtreihe und der Predigt heute sein könnte. Und habe mir gedacht, es ist ziemlich unrealistisch zu erwarten, dass wir nach 30 Minuten Predigt alle zu perfekten Konfliktlösern und Friedensaposteln werden. Das wäre natürlich toll. Alle gehen jetzt als perfekte Konfliktlöser und Friedensapostel hier aus dem Gottesdienst. Ich will das auch nicht ausschließen, dass das Gott möglich ist. Aber was realistisch ist, dass jeder von uns sich dazu entscheiden kann, sagt, ich will diesen Weg gehen, der Jüngerschaft. Ich will den Frieden suchen und ihm nachjagen. Das kann jeder, das ist realistisch. Diese Entscheidung kannst du treffen, heute. Und du kannst jetzt dir auch vielleicht einen Punkt von diesen sieben Punkten herausgreifen und sagen, ich merke, das entspricht der Wahrheit meiner Situation, gerade dieser Punkt. Und man muss ja gar nicht immer alle sieben Punkte haben, um zu lösen. Manchmal reicht ein Pünktchen, dass Gott, der Heilige Geist dir jetzt zeigt, das ist dein Punkt. Vielleicht auf deine Worte besonders zu achten. Ja? Auf deine innere Einstellung zu achten. Oder was eben dich jetzt auch anspricht. Vielleicht bist du sogar mit deinem Partner hier und sagst, Mann, wir haben so viel Zoff, aber wollen wir uns jetzt nicht gemeinsam dafür entscheiden? Dann wäre das auch cool, wenn ihr jetzt sagt, wir sind noch nicht perfekt, wir werden auch immer wieder mal so Eskalationen haben, aber wir wollen den Frieden suchen und ihm nachjagen. Dann könntet ihr euch jetzt auch dazu entscheiden. Dazu möchte ich jetzt ermutigen. Entscheide dich dafür, Frieden zu suchen, ihm nachzujagen. Konkret, such dir einen konkreten Punkt raus. Und vielleicht, wenn du denkst, ich brauche Hilfe, dann such dir doch einen geistlichen Begleiter oder einen Klärungshelfer, der dich unterstützt. Und dann ist mir aufgefallen, in unserem Predigttext steht auch noch was. 1. Petrus 3, Vers 12. Da steht, der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Also Gott freut sich richtig daran, wenn du solch eine Entscheidung triffst. Wenn du sagst, ich will das. Das hat mich eigentlich richtig motiviert, so in der letzten Woche gesagt, Herr, freust du dich darüber, wenn ich mich jetzt dafür entscheide? Und dann erhörst du sogar meine Gebete. Das möchte ich ja auch. Ich mache mir so viel Mühe mit dem Beten. Wäre auch schön, wenn du dir hörst, da kann ich was dazu beitragen, wenn ich deine Wege gehe. Dafür brauche ich dich zwar auch, aber dafür lohnt es sich, die Turnschuhe anzuziehen und dann den Frieden zu suchen, ihm nachzujagen, so wie dieser junge Mann hier. Amen.